Schönen guten Abend hier bei Sachzwang FM, dem ideologischen Staubsauger. Heute werden wir uns mit der Verwandlung der Universitäten in Wissensbetriebe beschäftigen. Wissensbetriebe zur Produktion ökonomisch verwertbaren Wissens und von Humankapital. Diese Verwandlung folgt der Geschichte der Zerstörung der Vernunft, wie Georg Lukács das genannt hat, und ist keineswegs ein neues Phänomen. Neu ist jedoch die neoliberale Form dieses Verfalls der Bildungsutopie. Sie wurde nach 1990 eingeleitet im Kontext des europäischen Binnenmarktes und der Gründung der Welthandelsorganisation. Der Start wurde 1999 in Bologna gegeben. Durch die Universitätsreform soll sich Europa in den weltweit größten und dynamischsten wissensgestützten Markt verwandeln. Wir werden einen Vortrag von Gerhard Stapelfeld heute hören mit dem Titel
Aufbruch des konformistischen Geistes an den Universitäten.
Die Folgen dieses Reformprozesses sind vielfältig. Ökonomisch nicht verwertbares Wissen, das vor allem in den Geisteswissenschaften erarbeitet wird, wird nicht mehr gebraucht. Die Forschung wird nicht auf Wahrheit, sondern auf ökonomische Werte verpflichtet. Die Lehre spielt nur noch eine untergeordnete Rolle. Das Studium gilt nicht mehr der Bildung, sondern reproduzierbarem, verwertbarem Wissen. Überall zwischen und in den Universitäten herrscht der Wettbewerb. Jeder kalkuliert und evaluiert jeden und sich selbst. Es entsteht ein Wettlauf, um zur Elite zu gehören. Das gelingt nur durch Anpassung an den Zeitgeist. Die neoliberale Universität zerstört die humanistisch-kritische Idee der Bildung und verwandelt Studierende in autoritäre Charaktere. Das alles geschieht unter der erklärten Zielsetzung, Forschungsleistungen zu steigern und die Lehre effektiver zu gestalten. Die Universität wird reformiert, bis sie als Utopie und als deren ideologische Erscheinungsform liquidiert ist. Darum gilt es, den Bologna-Prozess nicht zu reformieren, sondern theoretisch und praktisch zu kritisieren, also abzuschaffen. Der Referent Gerhard Stapelfeld war bis zum Jahr 2009 Professor für Soziologie an der Universität Hamburg und ist unter anderem Autor der mehrbändigen Studie Der Geist des Widerspruchs, Studien zur Dialektik.
Gut, also angekündigt ist der Vortrag mit dem Titel Kritik der neoliberalen Universität. Und bevor ich also zum Thema selbst ganz direkt komme, möchte ich erstmal sagen, dass das, der Titel Kritik der neoliberalen Universität schon etwas schwierig ist, weil es mit dem Neoliberalismus etwas schwierig ist. Man kann im 19. Jahrhundert sagen, als wir den klassischen Menschenrechtsliberalismus hatten und es Sozialkritik am klassischen Menschenrechtsliberalismus gab, also von Seiten des Frühsozialismus oder von Seiten von Karl Marx, dass dort das Problem der Kritik etwas einfacher gewesen ist, weil der Liberalismus einen außerordentlich starken Widerspruch enthielt in seiner Ideologie zwischen ganz großartigen sozialen Utopien, die wir heute auch in den sogenannten westlichen Verfassungen verankert haben, der Menschenrechte, also die Freiheit des Menschen als Menschen, die Gleichheit aller Menschen vor dem überall gleichen Gesetz, die Herrschaft der Vernunft, politisch die Herrschaft eines vernünftigen allgemeinen Willens in einer Republik, ökonomisch der Wohlstand der Nationen. Das waren alles Utopien, die dann aber umgeschlagen sind in das Elend der arbeitenden Klasse in England, in das Sprichwörtliche. Aber der Frühsozialismus konnte immerhin, mehr oder weniger naiv und dann sehr subtil bei Marx, also diesen Liberalismus beim Wort nehmen und ihn bei seinen Utopien packen. Der Neoliberalismus, der neue Liberalismus, zeichnet sich dadurch aus, dass er für alles das, was den klassischen Liberalismus kennzeichnet, also Vernunft, universelle Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Wohlstand der Nation, also nichts als Spott hat und Verachtung. Vernunft gilt dem Neoliberalismus als Beginn jeder autoritären Herrschaft, sodass der Neoliberalismus sagt, der Nationalsozialismus in Deutschland hat seine Ursprünge in der Französischen Revolution von 1789. Von da ging dieser Rationalismus zum Sozialismus über, zum Nationalsozialismus. Also alles, was rationalistisch auf Vernunft gegründet ist, Utopien gehen dann immer, hat man 1989 nochmal beim 200. Jahrestag der Französischen Revolution wiederholt. Utopien enden immer im Blutbad des Terrors, sodass man sich von Utopien zu verabschieden hätte. Nun ist das Problem, dass wie kritisiert man eine Ideologie, die eigentlich in dem Sinne keine mehr ist, dass sie eine Utopie nicht mehr hat, sondern nur noch eine Apologie ist dessen, was besteht. Und in diesem Sinne ist der Titel Kritik der neoliberalen Universität, also der Universität in einer neoliberalen Politikökonomie, etwas schwierig, und das möchte ich dann doch versuchen zu erklären, was da noch bleibt. Damit das Ganze von vornherein klar ist, in welche Richtung das geht, dieser Neoliberalismus wendet sich, wie gesagt, ab von jeder Art von Vernunft, von Rationalismus, zum Beispiel auch staatlicher Steuerung der Wirtschaft, wie sie in der New Deal-Politik in den USA durchgesetzt wurde, nach 1933 in England durch Keynes und seine Theorie dann dargestellt wurde. Also dagegen wendet es sich, und es ist einfach die Apologie von Wettbewerb. Der Wettbewerb wird hier verstanden als etwas, was die Gesellschaft, alle Institutionen durchherrscht, von der Familie über die Schulen bis zu den Kirchen, bis zu den Parteien, bis zur Ökonomie, einfach all überall. Und der Wettbewerb wird in der neoliberalen Theorie immer dargestellt als Übersetzung des darwinistischen Prinzips des Kampfes ums Dasein, bei dem es Sieg oder Niederlage gibt, und wer die Niederlage erleiden muss, das ist die dauerhafte Formulierung, wird ausgemerzt. In diesem Sinne ein kleiner Redeausschnitt eines Gesprächs, was der damalige Direktor des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung in Berlin, Helmut Becker, das war mal der führende Bildungstheoretiker in der Bundesrepublik, mit Adorno, dem Sozialphilosophen Adorno, geführt hat, was dann im Hessischen Rundfunk 1968 typischerweise ausgestrahlt wurde, zur Frage Erziehung zur Entbarbarisierung, also gegen Barbarei, gegen also Antisemitismus, Nationalsozialismus. Und die These, die Helmut Becker aufgestellt hat, sei, dass der Wettbewerb etwas Antihumanes sei. Da sagt Helmut Becker, kommen wir zu einer sehr schwierigen Frage. Wie bildet man Jugendliche dazu, dass sie diese Reflexion auf humane Zwecke wirklich anwenden? Oder ist das für Jugendliche überhaupt vollziehbar? Ich würde sagen, dass es sehr gut möglich ist, aber Abschied von einer Fülle von liebgewonnenen Vorstellungen bedeutet. Zum Beispiel von einer in Deutschland immer wieder gehörten Grundbehauptung der Pädagogik, dass der Wettbewerb von Kindern etwas ungemein Förderliches hat. Man lernt Latein angeblich so besonders gut, weil man es besser können will als der Mitschüler, der links von einem oder rechts von einem auf der Bank sitzt. Und der Wettbewerb, der von vielen Lehrern und vielen Schulformen bewusst geförderte Wettbewerb zwischen Einzelnen und zwischen Gruppen, gilt in der ganzen Welt und zwar in ganz verschiedenen politischen Systemen als ein besonders gesundes pädagogisches Prinzip. Ich möchte die Behauptung aufstellen, und da sagte zu Adorno, würde gern wissen, ob er dem zustimmen könnte, dass der Wettbewerb in sich ein Element der Erziehung zur Barbarei darstellt. Und Adorno antwortet, ich bin völlig der Ansicht, dass der Wettbewerb ein im Grunde einer humanen Erziehung entgegengesetztes Prinzip ist. So, und das würde ich ganz gern erklären, weil das bedeutet, dass eine Kritik der neoliberalen Hochschule eine Kritik sein muss, nicht nur gegen Studiengebühren und Ähnliches, sondern dass es dabei um Humanität überhaupt geht und nicht nur an der Universität, sondern in dieser Gesellschaft. Ich werde das Thema mal versuchen, in einer Reihe von Thesen oder in einer Reihe von Themen, die etwas isoliert gegeneinander sind, zu entwickeln. Ich fange mal an mit dem Grundsätzlichen, von dem ich glaube, dass es besonders wichtig ist, ehe wir vielleicht zu internen Veränderungen in der Universität kommen, die auch dann dazu führen können, dass man da nicht mehr ganz froh werden kann, selbst wenn man nur Nischenexistenzen haben möchte. Also das erste Problem ist das, dass dieser Wettbewerbsliberalismus fordert, dass alles, was gewusst wird, in irgendeiner Form verwertbar ist, und dass ohne zu zucken man sagt, dass die Wissenden Humankapital seien. Das ist ganz selbstverständlich und das auszusprechen ist überhaupt keine Kritik. Und deshalb hat es in Hamburg, als also dann doch langsam ins Bewusstsein von Studierenden und bei Professoren, weiß ich nicht, ob das noch schon angekommen ist, ein geringer Protest an der Universität stattgefunden hat, ist immer diesen Slogan gegeben, dass Bildung nicht zur Ware werden dürfe. Und das würde ich ganz gern erstmal relativieren, weil mir das in verschiedener Hinsicht etwas naiv schien. Insbesondere als dann es das Volksbegehren gab bezüglich der Berufsschulen und gefordert wurde, dass die Wirtschaft auf diese Berufsschulen nicht mehr Einfluss nehmen sollte, damit Wissen nicht zur Ware würde. Worauf ich hinaus will, ist, dass Wissen längst zu einer Ware geworden ist, seit mehr als 100 Jahren und dass das ganz selbstverständlich ist und überhaupt also für den Neoliberalismus auch nicht typisch ist. Oh. um das zu verstehen, worum es dabei geht, also wenn man sagt, Bildung soll keine Ware, dann muss man erstmal wissen, was Bildung ist. Oder jedenfalls versuchen, es zu sagen, weil es sich genau genommen nicht sagen lässt. Das ist der entscheidende Punkt bei Bildung. Also da wir hier an der Kunsthochschule sind, ist es ganz richtig, insbesondere hier daran zu erinnern, dass das Wort Bildung ursprünglich in der Antike von der Bildhauerei herkommt. Und dass diese Metapher, dass Bildung vollzogen wird von einem Bildner von Menschen, zuerst von Sokrates eingeführt worden ist, der mit Bezug auf seinen Vater, einen Bildhauer, sagt, er als Philosoph sei ein Bildner von Menschen. Und mit Bezug auf seine Mutter durch die Hebammenkunst, die Stete. Also ein Bildner von Menschen. Und wie gesagt, diese Metapher zieht sich durch die Philosophiegeschichte durch, dass Bildung immer eine Analogie hat zur Bildhauerei, also zum Bilden von Menschen. Wenn man das bei Sokrates nimmt, dann ist sehr schön, das nachzulesen, jedenfalls als Programm. In seiner Verteidigungsrede, die er gehalten hat, weil er angeklagt wurde, er hätte die Jugend verführt und er hätte die Götter der Polis missachtet und hat dann also die sogenannte Apologie, die von Platon und von einem anderen Schüler in einer Version überliefert ist, vor Gericht vorgetragen, die Verteidigungsrede, und er erklärt, was Philosophie sei. Das ist deshalb wichtig, weil Bildung immer Philosophie war bis ins letzte Jahrhundert. Und zwar hat er erklärt, dass die Aufgabe der Philosophie sei, einzelne Menschen und eine ganze Gemeinschaft, in diesem Fall die Polis, zu kritisieren, indem man ihnen nachweist, dass sie nicht sind, was sie zu sein meinen. Also einen Unterschied von Sein und Schein darstellt, ohne zu sagen, was ist. Das heißt, dass jemand kritisiert, ohne dann dem, den er kritisiert, und über sich aufklärt, indem er nämlich sagt, du bist nicht, was du zu sein meinst, ohne ihm zu sagen, was nun die Wahrheit sei. Und zwar deshalb, weil in Aufklärungsprozessen niemand für sich privat in der Wahrheit ist, sondern weil deshalb die Aufklärung immer ihren Ort hat im Dialog, also in der Rede und Gegenrede und besonders in der Form, also der vorhin erwähnten Dialektik, also des Gegenlesens, Gegenredens. Und das Ziel sollte sein, dass derjenige, der aufgeklärt wird, und die Polis, die Gemeinschaft, in der er aufgeklärt wird, dann zum Bewusstsein ihrer selbst kommen. Das heißt, dass man am Ende die Utopie hat eines selbstbewussten Menschen und einer vernünftig, würde man modern sagen, vernünftig organisierten Gesellschaft. Man hatte also diese Idee dann bei den ersten Universitätsgründungen, also wir sind ja hier im Bologna-Prozess und die älteste Universität, die es überhaupt gibt, ist die in Bologna. Da weiß man nicht genau, wann sie gegründet wurde, weil es keine richtige Gründungsakte gibt, aber nach verschiedenen Quellen, manchen sagt man 1088 sei es gewesen. Und deshalb ging der Bologna-Prozess auch 1988 los. Also das war die älteste Universität und diese ersten Universitäten und auch alle weiteren haben diesen Geist der Dialektik, der Aufklärung des Individuums, der Bildung des Individuums, also der Formung eines bewussten Individuums, wo das, was gewusst wird, zum Teil der Person wird und nicht auswendig gelernt wird, gegen die christliche Dogmatik entwickelt. und sind säkular geworden. Und in der Renaissance, also als es schon eine Reihe von Universitäten gab, hat ein italienischer Philosoph in Florenz nochmal die Metapher des Bildhauers aufgenommen. Und zwar auch mit einer Richtung, die Richtung Sozialutopien ging, ganz deutlich. Das ist also keine Hinzufügung von mir, wo er gesagt hat, der Mensch sei zwischen Gott und die Welt der Tiere gestellt und er könnte sich zum Göttlichen erheben, indem er sich selbst und seine Welt erschafft oder zum Tierischen, lautet die merkwürdige Übersetzung, entarten. Also er könnte sich selbst und seine Welt erschaffen aus Vernunft. Das ist schon eine Vorwegnahme dessen, was nachher in der Französischen Revolution wirklich geworden ist. Nun haben wir diese Idee durch die Universitätsgeschichte erstmal durch, mit verschiedenen tatsächlich erheblichen Schwierigkeiten und Repressionen auch, was also auch die Unterdrückung der arbeitenden Klasse betrifft, insbesondere in England, aber die Idee ist auf der anderen Seite schon da. Und wenn wir in Deutschland von Bildung und Bildungsuniversität sprechen, jetzt mache ich einen zeitlich ganz großen Sprung, dann reden wir immer über die Humboldt-Universität zu Berlin, also die Universität zu Berlin, gegründet 1810 unter Anleitung von Wilhelm von Humboldt. Diese Universität ist in vieler Hinsicht bei der heutigen Debatte über die neoliberale Universität zum Vorbild geworden und manchmal zum Kritikmaßstab erhoben worden, teilweise zu Recht und teilweise zu Unrecht. Auf der einen Seite ist hier die Idee der sokratischen Bildung, der Aufklärung, in der Epoche auch der Aufklärung wieder aufgenommen worden. Also es wurde gefordert, die sokratische Hebammenkunst an den Universitäten, besonders an der Berliner, wieder einzuführen. Also eine Aufklärung zu machen, bei der der Lehrer nicht nur Lehrer ist und der Student nicht nur Student ist, sondern sie beide lehren und lernen, sodass man eine Einheit von Lehre und Lernen hat. Dass es also niemanden gibt, der sich vorne hinstellt, also was ich gerade hier mache, und über einen Monolog das mitteilt, was fest und wahr ist. Und er dies weiß völlig unabhängig von der Lehre, sondern dass die Lehre selber ein Teil des Aufklärungsprozesses des Lehrenden ist und der Lernenden. Also die Einheit von Lehre und Lernen. Das Zweite ist, was diese Universität kennzeichnet, dass Aufklärungsprozesse, das hat insbesondere Immanuel Kant zu schaffen gemacht in Preußen, frei sein müssen. Er hat das also in einem Brief an seinen König nochmal, das würde heute kein Professor wagen, mit erheblichen Ängsten, was Repressalien betraf, betont, dass sich seine Majestät nicht in den philosophischen Unterricht einmischen dürfe, weil die Philosophie als Dach der Universität der Ort der Aufklärung sei und seine Majestät nur ein Recht hätte, sich in den Fakultäten einzumischen, die dem körperlichen Wohl dienen, das war die Medizin, die dem seelischen Wohl der Theologie dienen und die dem öffentlichen Wohl, das ist die Jurisprudenz. Aber in der Philosophie als Dach der Universität und der Aufklärung, da hätte seine Majestät überhaupt nichts zu suchen. Und das wurde auch so hingenommen, offenbar. dann ist außer der Einheit von Lehre und Lernen und dieser Freiheit noch wichtig, dass diese Universität in ihrer Freiheit eine eigene Organisation hat, eine autonome Selbstverwaltung hat und diese Selbstverwaltung gebildet werden sollte an der Idee einer freien Republik, nachzulesen beim französischen Revolutionsphilosophen Jean-Jacques Rousseau. Also was dort herrschen sollte, sei der vernünftige Konsens, der vernünftige allgemeine Wille als Wahrheit und sonst nichts. Und alles andere gehört zum Brotstudium. Das wurde ganz verächtlich abgetan. Also wer Geld damit verdient, mit dem, was er weiß, das ist eigentlich kein Lehren, kein Lernen, auswendig lernen, da macht man sich zum Instrument und so weiter. Und dann hat diese Humboldt-Universität, was sie so besonders ungeeignet macht, als Maßstab der Kritik noch einen vierten Imperativ, Einsamkeit und Freiheit. Der Student sollte frei sein, ein nonkonformistisches Leben führen, damit er überhaupt Fragen hat und Probleme bekommt. Er sollte also alle mögliche Freiheit haben, aber möglichst nur im Kopf. Und ein damaliger Philosoph hat gesagt, die Deutschen haben ihre Revolution im Kopf, unter der Zipfelmütze läuft eine ganze Menge ab, aber draußen die Welt soll so bleiben, wie sie ist. Deshalb diese klare Trennung zwischen der Aufklärung, der Freiheit, Einheit von Lehre und Lernen und so weiter. Aber den Materialismus der bürgerlichen Gesellschaft, den hat man außen vor gelassen und der ist dann in diesem Sinne der Realität überantwortet worden, wenn man so will, dem Realitätsprinzip. Und das hat dann zugeschlagen in der Phase des Imperialismus, weshalb ich vorhin gesagt habe, das Wissen eine Ware ist schon mindestens 130 Jahre alt, also etwa seit 1870. Da war es mit dem Liberalismus auch als Ideologie vorbei. Die Epoche der Aufklärung und der Freiheit des Menschen als Menschen wurde endgültig kassiert. Und die bürgerliche Gesellschaft hat angefangen, sich von den großen sozialen Utopien zu verabschieden, statt ewiger Friede, Apologie von Krieg, statt Gleichheit des Menschen, Apologie der rassischen Ungleichheit, so hieß das, und Ähnlichem. Und dann schlug die Stunde der Wissenschaft nicht als Medium der Aufklärung, sondern als Produktivkraft, als etwas, was man verwertet. Zum ersten Mal in der Geschichte, kann man wirklich sagen, ist Ende des 19. Jahrhunderts Wissenschaft systematisch umgesetzt worden in ökonomische Verwertbarkeit. Wenn man die erste industrielle Revolution hat, zwischen 1760 und 1820, dann hat man da nur einen Ingenieur, das ist Herr Stevenson, der die Lokomotive erfindet. Alles andere ist von Handwerkern erfunden worden, sogar von Pfarrern. Aber nach 1870, es gab eine große Krise, wurde die Ökonomie rationalisiert, naturwissenschaftlich, technisch, durch Umsetzung von Chemie, von Biologie, von Physik in neue Technologien, also in synthetische Stoffe. Man hat dann ja die neue Energieform der Elektrizität entwickelt, statt der Dampfmaschine etc., also vom Film bis zum Flugzeug und vom Bügeleisen bis sonst wohin, also immer Verwandlung von Wissen in Konsumwaren, in Produktivkräfte. Und deshalb sind dann auch die Universitäten nicht mehr die Orte gewesen, an denen man die Befreiung durch Aufklärung erhofft hat, sondern die Produktion von verwertbarem Wissen, was Ware sein sollte und was Mehrwert, das heißt Kapital schaffen sollte und so weiter. Man kann das ganz gut sehen, also ich habe zufällig nochmal eine These, obwohl ich den Aufsatz öfter gelesen hatte, des deutschen Soziologen Max Weber, der also zu den Begründungssoziologen in Deutschland gehört hat, also ein Klassiker, der Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA war und zurückkam und als deutscher Professor völlig erschüttert darüber berichtet hat, wie die Universitäten in den USA funktionieren. Nämlich, er hat dann berichtet, der amerikanische Student geht zu seinem Professor mit der Selbstverständlichkeit, ich habe hier meines Vaters Geld und kaufe von dir Wissen als Ware und macht das genauso wie meine Mutter mit meines Vaters Geld zum Gemüseladen geht und einen Kohlkopf kauft. Fertig, aus. Das wird da genauso in dieser Formulierung beschrieben. Also der Student als Kunde, der Professor als Dienstleister und das Wissen als Ware, was sich verwertet und der Mensch, der sich dadurch zum Humankapital macht. Der deutsche Philosoph Nietzsche zu der Zeit als Deutscher war noch ganz angewidert davon, dass der Mensch sich zum Mittel macht und zum Instrument macht auf diese Weise, und so etwas wird, was Charlie Chaplin nachher in Modern Times vorgespielt hat. Also so gesehen ist das erstmal das mit dem Wissen als Ware schon mal relativ alt. Und das Zweite ist, dass mit diesem Wissen als Ware verbunden gewesen ist nicht nur technisches Wissen, sondern auch Organisations-Know-how, die Betriebswirtschaftslehre entsteht, zum Beispiel die Juristerei wird wichtig für den Interventionsstaat, also die Ökonomie regelt und so weiter. Also man hat Wissen überall gebraucht und Max Weber hat 1920, kurz vor seinem Tod, das Ganze zusammengefasst, ungefähr mit den Worten, ich versuche das jetzt mal frei zu zitieren, dass er sagt, also Genussmenschen ohne Herz, intelligente Menschen ohne Geist, dies Nichts bildet sich ein, eine nie gekannte Stufe des Menschentums erstiegen zu haben. Also das ist knapp 100 Jahre alt und erstmal eine Erfahrung, die schon längst da ist. Dann hat man natürlich die Erfahrung gehabt des Ersten und Zweiten Weltkrieges, dass dieses Wissen destruktiv eingesetzt wird, Waffentechnik etc., Wissenschaften von der Physik bis zur Psychologie verwertet als Folter oder in Atomwaffen und so weiter. Und da war es mit dem Wissen ohnehin aus, sodass es heute, denke ich, unter dem Gesichtspunkt schon mal naiv ist, auf Wissen als Befreiung und Bildung zu rekurrieren. Das ist die Stelle des Wissens schon lange nicht mehr. Also das Maße dieses Wissens. Das Zweite, was ich dann nochmal etwas ausführlicher vortragen wollte, weil ich auch denke, das ist wichtig als Grundlage, wenn man neoliberale Universitäten kritisiert, in welchem Kontext steht also diese Reform, die wir hier haben. Kleiner Sprung, ungefähr ab 1973, 1990. Dieser Neoliberalismus, das Wettbewerbssystem, das sich gegen jede Vernunft richtet, ist in drei Stufen durchgesetzt worden. Und zwar zuerst relativ unmerklich. Es gab 1973 den Zusammenbruch des Bretton Woods-Systems, also des Weltwährungssystems, und das war das Ende von New Deal oder von Staatsinterventionismus in westlichen Ländern. Kurz danach gab es die Schuldenkrise der Dritten Welt, und die hatte bis dahin auch eine staatlich gelenkte Wirtschaft, jedenfalls soweit diese Länder in der Gruppe der 77 der Entwicklungsländer zusammengefasst waren, eine staatlich gelenkte Wirtschaft im Sinne von Aufbau einer nationalen importsubstituierenden Industrie. Hieß es also, man wollte den Import von Konsumgütern aus den USA und Westeuropa dann überwinden. Und der dritte Punkt ist natürlich der Zusammenbruch des autoritären Staatssozialismus 1990. Und da war der Neoliberalismus dann endgültig in der ersten, zweiten und dritten der alten drei oder vier Welten durchgesetzt und zum Weltsystem geworden. Der Staat sollte nicht mehr eingreifen. Und das hieß, es gab keine Staatsökonomie im Prinzip mehr. In diesem Sinne im Prinzip als Entwicklungslogik keine Nationalökonomie mehr, sondern nur noch eine Weltökonomie, genauso wie es eine Weltinnenpolitik gibt. Seitdem gibt es hier auch einen Weltbinnenmarkt gewissermaßen. Und der Staat hält sich also heraus und es gibt überall Wettbewerb, das nennt man dann Globalisierung. Wir haben dann diese Globalisierung abgesichert. Die Studenten, die kritisiert haben, diese neoliberalen Reformen, konzentrieren sich immer auf das GATS, also die Gründung der Welthandelsorganisation WTO 1995. Und da gibt es drei Standbeine, das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen GATT. Das interessiert uns hier nicht so. GATS ist das allgemeine Handelsabkommen bezüglich der Dienstleistungen und hat die alles mögliche Feld, also von Film bis zu Wissen, alle Kulturproduktionen. Und das sogenannte TRIPS, das ist ein Abkommen über handelsbezogene Aspekte von intellektuellem Eigentum, heißt das. Auf der Ebene ist es erstmal durchgesetzt worden, zur gleichen Zeit innerhalb der Europäischen Union, die Durchsetzung dieses Freihandels durch den gemeinsamen Markt 1993 und dann durch die gemeinsame Währung, durch den Euro. Vielleicht kann man noch mal eine kurze Bemerkung machen zu diesem GATS und dem TRIPS. Handelsbezogene Aspekte von geistigem Eigentum. Also wenn man sich das überlegt, was geistiges Eigentum ist, und man überlegt sich das als Sozialwissenschaftler oder Philosoph, und ich nehme an, bei Künstlern ist es genauso, dann hat man damit große Schwierigkeiten. Also wenn ich mich hinsetze und ein Buch schreibe, dann nehme ich mir vielleicht 50 oder 500 Bücher und lese die und mache was draus. Und was am Ende auf dem Papier steht, ist irgendwie meins, aber ich weiß nicht, was es ist. Das kann man auch nicht sagen, weil das, was man gelernt hat, irgendwie eine Fortsetzung ist, von der man wirklich nur weiß, dass es irgendwie passiert ist, eine Fortsetzung dessen, was viele gedacht haben. Und man fasst das zusammen und macht das wohl auf eine eigene Art, aber es gehört einem ja genau genommen nicht, auch wenn man es druckt und man hat dann Copyright drauf oder der Verlag, an dem man das entäußert hat. Also die Vorstellung, dass es ein geistiges Privateigentum als Ware gibt, ist schon etwas merkwürdig, weil man etwas, was gesellschaftlich sich entwickelt hat, zu etwas ganz Singulärem macht, was einem selbst gehört. Was damit außerdem verbunden ist, das haben Sie ja noch mitgekriegt, mit Sicherheit die Skandale, dass man, also dass zu diesem geistigen Eigentum ja zum Beispiel auch das Wissen über die DNA von Pflanzen und Tieren gehört und dass man das wunderbar verwerten kann und dass die Tiere und Pflanzen den Ländern, in denen sie leben, auch nicht mehr gehören und man kann das wunderbar enteignen. Und ja, aber das hat mit den neoliberalen Universitäten vermittelt was zu tun, natürlich auch, aber nicht nur. Wir haben dann also diese Globalisierung, diesen globalen neoliberalen Kapitalismus in Europa. Und der ist dann, 1995 war also die WTO, dann durchgesetzt worden zwischen 1988, 900 Jahre Bologna-Universität und 1999. Da gab es dann die Einleitung des Bologna-Prozesses und dann gab es eine Reihe von Konferenzen der europäischen Präsidenten und Regierungschefs. Und man hat sich dann zwischen 1999 und 2002 darauf verständigt, dass die EG den größten wissensgestützten Binnenmarkt der Welt darstellen soll. Eine Wissensökonomie und Wissensgesellschaft. Das heißt, dass man von vornherein gesagt hat, das Wissen, um das es geht, ist das ökonomisch Verwertbare und etwas anderes sei es nicht. Und dass die Universitäten zu den Orten dieser Wissensökonomie, zu den Zentren der Produktion des Wissens für die Wissensökonomie werden. Deshalb muss man auch nicht unterschätzen die Bedeutung der Universitäten. Ich denke, um 1980 war die Bedeutung der Universitäten noch relativ gering. Und Helmut Kohl hat noch um 1990 gesagt, wir haben viel zu viele Studenten, was sollen wir mit den ganzen Leuten, die sollen mal lieber was Anständiges lernen. Und hier werden aber die Universitäten mit einmal hofiert. Und wir kriegen, das ist das Ziel, immer mehr Leute, die das Abitur machen, immer mehr Studenten wegen der Wissensökonomie. Dann hat man, um das zu realisieren, auch noch geschätzt, was das Ganze bringt. Und die Schätzung ist von Seiten der EU-Kommission gewesen, Anfang 2000, dass bis zum Jahre 2010 sich durch diese Wissensökonomie das Bruttoinlandsprodukt innerhalb der EU sich um 3% steigern ließe gegenüber der normalen Produktion. Und dass in diesem Sinne dies den Vorrang eben Westeuropas, EU-Europas sichern sollte. Dann hat, weil es diese Globalisierung und das im Kleinen innerhalb der EU bedeutet, dass der Wettbewerb freigesetzt ist und das hieß Freiheit von Verkehr von Waren, von Dienstleistungen, von Personen und über alles das Kapital. Man kann also investieren, wo man will. Seitdem gibt es den Standortkampf um Kapitalniederlassungen. Und deshalb hat die Bundesregierung 1993 einen Standortbericht vorgelegt, in dem gesagt wurde, damit der Standort Deutschlands als Standort für Kapitalinvestitionen attraktiv bleibt, damit also dieses Land betriebswirtschaftlich konform gestaltet wird, müssten alle gesellschaftlichen Bereiche ihren Beitrag leisten zur Sicherung des Standortes Deutschland. Und dazu zählen dann, Zitat, Familien, Schulen und Hochschulen, Kirchen, kulturelle Institutionen, Medien, Verbände, Unternehmen, Arbeitnehmer, Parteien, staatliche Ebenen, einfach alle. Also jeder hat sich dem betriebswirtschaftlichen Kalkül von Kapitalinvestitionen zu unterwerfen. Und bei Kapitalinvestitionen geht es also nicht um den Bäckermeister von nebenan, sondern um multinationale Konzerne, die also entweder in Georgien oder Deutschland, in China oder Vietnam, in Brasilien oder sonst wo investieren und sich fragen, wo bringt es das meiste. Also in diesem Sinne sind Schulen und Hochschulen unter anderem auch aufgerufen gewesen, ihren Beitrag zu leisten, in diesem Wettbewerb sich betriebswirtschaftlich zu organisieren, einen Wettbewerb innerhalb der Hochschulen zu entfachen und in den Hochschulen, Student gegen Student, Student gegen Professor, Hochschule gegen Hochschule, jeder gegen jeden. Das ist auch der Sinn von Vergleichsarbeiten auf der Ebene von Schulen. Deshalb die Evaluierung, deshalb die Rankings und deshalb auch die Gründung des berüchtigten Zentrums für Hochschulentwicklung in Gütersloh durch Bertelsmann. Also Bertelsmann macht eigentlich das, was der Wettbewerb zu machen hat. Man versucht durch Vergleichsmessungen, durch Evaluationen dann diesen Wettbewerb durchzusetzen. Eine kleine Abschweifung, die ganz wichtig ist, was diese Wissensökonomie betrifft und was die Frage betrifft, was da Wissen sein soll. Also es soll verwertbar sein, das sagt die EU ja selber und das sagt die WTO auch und das sagt die Bundesregierung seit der Kohl-Ära auch und deshalb eben auch die Universitätsreform und die Exzellenzinitiative etc. Das Wissen, um das es hier geht, kann man bei zwei Weltbankberichten sehr schön nachlesen. Und zwar gab es 1998 einen Weltbankbericht über die Wissensgesellschaft im Weltmaßstab. Und das Ganze ist nochmal wiederholt worden und in einen systematischen Zusammenhang eingegliedert worden im Weltbankbericht 2000 über Globalisierung. Und wenn Sie diesen Bericht lesen, wissen Sie, was Wissen ist und was es nicht sein soll. Also bei der Weltbank müssen Sie immer denken, dort arbeiten Ökonomen, die bisweilen Nobelpreisträger für Ökonomie sind. Das sind also kleine Anfänger und es ist ein riesengroßer Apparat von Exzellenten in diesem Wettbewerbssinne. Und diese Weltbankberichte beschreiben die Globalisierung wie ein Märchen. Ich übertreibe jetzt wirklich nicht. Der Weltbankbericht 2000 hat den Titel Globalisierung und Lokalisierung. Der Staat erodiert auf supranationale Organisationen hin, zum Beispiel WTO, IWF und so weiter und nach unten zu den Gemeinden. Und dann wird gesagt, also diese Globalisierung und Lokalisierung, das seien gewaltige Kräfte. Die seien da am Werke und wir könnten sie höchstens lenken, für humanitäre Zwecke. Sie könnten großes Glück und großen Reichtum schaffen, aber auch großes Unheil. Und wir müssten versuchen, sie zu zügeln. Aber es seien gewaltige Kräfte und es bliebe eigentlich angesichts dessen, dass es so gewaltige Kräfte sind, nichts weiter, als sich denen anzupassen. Der Konformismus als kategorischen Imperativ dieses Wettbewerbs. Man muss sich den Verhältnissen anpassen und das könnte man nicht erkennen. Und unter der Voraussetzung, dass man die Globalisierung nicht erkennt, soll man dann aber im Einzelnen Wissen generieren. Das heißt, das Wissen ist kein Wissen von gesellschaftlichen, ökonomischen Zusammenhängen. Derjenige, der etwas weiß, soll diese Zusammenhänge gar nicht erst kennenlernen. Das wird ihm nicht ausgeredet. Es wird gesagt, das kann man gar nicht. Die Gesellschaft als Ganze, die Welt als Ganze kann man nicht erkennen. Und deshalb haben wir einen Wettbewerb. könnten wir sie erkennen, könnte ja der Staat alles lenken oder ein Unternehmen. Das geht aber nicht. Der Wettbewerb ist eine Institution, die nur funktioniert unter der Voraussetzung, dass niemand das Ganze erkennt, sondern jeder versucht, sich der Situation, die er auch nicht kennt, am besten anzupassen. Und dass er sich gut angepasst hat, merkt er daran, dass er nachher der Sieger ist und es gibt die Verlierer. Also der Wettbewerb ist immer wie eine Sportveranstaltung. Der Nobelpreisträger Hayek, der herausragende Vertreter dieser Ideologie, hat das immer mit dem Fußball erläutert und gesagt, das sei so, da gibt es halt Regeln, wann ist Abseits, wann gibt es einen Freistoß, was ist faul und so weiter. Aber die Regeln sagen nicht, wer gewinnt. Und jeder müsste versuchen zu gewinnen, aber das steht von vornherein nicht fest. Das ist Wettbewerb. Und deshalb könnte man das Ganze nicht erkennen. Deshalb ist hier also immer die Vorstellung, so wie die Welt funktioniert, die Globalisierung, der Neoliberalismus und so weiter, das ist alles unerkennbar. Aber die kleinen Partikel unserer Gesellschaft, die können wir erkennen, und zwar dadurch, dass wir uns hypothetisch anpassen und wenn wir gesiegt haben, wissen wir, dass wir erfolgreich waren. Das heißt, was gefordert wird, sind Menschen, die ein Wissen haben, nicht von gesellschaftlichen Zusammenhängen, das gibt es nicht. Man könnte zuspitzen und sagen, der Neoliberalismus ist die Apologie, die Verteidigung eines gesellschaftlichen Analphabetismus. Zweitens, der Neoliberalismus fordert Anpassung an Verhältnisse und nicht deren Kritik. Und der Neoliberalismus ist die Apologie des Siegers im Wettbewerb. Und es gibt dann immer Verlierer und deshalb sagen die neoliberalen Ökonomen auch, dass es Armut auf der Welt gibt. Die haben halt verloren. Das gehört dazu, weil es ja Reichtum gibt, die haben gewonnen. Und jeder könnte mal gewinnen und jeder verlieren. Wer arbeitslos ist, hat verloren. Wer Arbeit hat, hat gewonnen. So gibt es Sieger und Verlierer, die einen gewinnen. Und die Ungleichheit und nicht die Gleichheit ist dann das Ziel. Mit dieser Vorstellung von Wissen, von Gesellschaft und so weiter tritt die neoliberale Universität an. Das war das Allgemeine. Der Punkt 2, das Einzelne. Was bleibt auf der Strecke? Das mache ich jetzt mal etwas kürzer, weil ich schon im Kern die Dinge, um die es geht, erwähnt habe. Und zwar heißt dies, und das ist für Deutschland und für die Tradition der Universität in Deutschland ganz besonders skandalös, dass alle Traditionen, die auf Aufklärung abzielen, auf Kritik und Veränderung der Gesellschaft und die versuchen, die Gesellschaft vernünftig insgesamt zu erkennen, um sie zu verändern, dass alles dies diffamiert wird und von der Universität gewiesen wird, diffamiert wird, weil gesagt wird, die Vernunft führt in den Sozialismus, den man immer in der Form des Stalinismus versteht, und führt in den autoritären Staat des Nationalsozialismus und so weiter. Um das etwas deutlicher zu machen, worin das Skandalöse besteht, wir haben in Deutschland, nicht nur in Deutschland, aber eben auch hier, bis 1933 einen Großteil an Wissenschaftlern, die jüdischer Herkunft zumindest waren, wenn sie nicht assimilierte Juden waren, aber der Geist war zum guten Teil jüdisch. Und diese jüdische Lebensweise hat auch dann der Gesellschaftskritik und der sozialen Utopie ihren Stempel aufgedrückt. Und wenn dies von den Universitäten verwiesen wird, dann ist das gewissermaßen nochmal eine Positivierung dessen, was nach 1933 passiert ist. Wenn es überhaupt hier stimmen sollte, dass die deutschen Universitäten hinter den US-amerikanischen zurückgeblieben sind, dann liegt das nicht daran, dass wir hier zu wenig Wettbewerb hatten, sondern dass wir zwischendurch vielleicht auch mal den Nationalsozialismus hatten. Und wenn man dann guckt, wer da alles emigriert werden musste, umgebracht wurde und so weiter, dann sehen Sie, dass alle großen namhaften Gaser bis 1933, als die deutsche Universität noch deutlich in der internationalen Anerkennung vor den US-amerikanischen lag, dass das also zum ganz guten Teil jüdische Intellektuelle gewesen sind, also von den Vertretern der kritischen Theorie bis zu Sigmund Freud, von bestimmten Theologen, auch im Bereich dann der Naturwissenschaften, haben wir also relativ viele Hunderte, Tausende, die hier vertrieben wurden. Einige sind umgebracht worden. Also es gibt ganz berühmte Fälle, Rudolf Hilferding, der in Paris ermordet worden ist, durch die Gestapo, oder Walter Benjamin, der Philosoph, der auf der Flucht, also vor den Nazis, dann Suizid gemacht hat und ähnliches. Also das ist erstmal die Geschichte. Und als die westdeutschen Universitäten wieder angefangen haben, nach 1946, hat dieser jüdische, deutsche Geist auch gefehlt und das war sehr deutlich merkbar. Man muss sich nicht vorstellen, dass man das, was dort in die Immigration getrieben wurde oder umgebracht wurde, innerhalb eines Menschenalters wieder angeeignet werden kann. So etwas Traditionen wiederherzustellen, wieder aufzurichten, erfordert erstens ungeheure Mühe unter Bedingungen noch, wo durch die Verdrängung der Vergangenheit dies gar nicht erwünscht gewesen ist, weil im Bereich der Geisteswissenschaft da viele Juden auch noch Marxisten gewesen sind. Und das gehörte noch zum Antikommunismus der 50er Jahre dazu, dass man das hier auch nicht haben wollte. Also das war außerordentlich schwierig. Und das wird nun hier wiederum erneut eigentlich von den Universitäten vertrieben. Also diesmal nicht durch den radikalen Erlass, sondern durch den marktkonformen Wettbewerb. Das ist etwas subtiler, aber mindestens ebenso effizient wie der alte radikalen Erlass. Was wir im Bereich der Sozialwissenschaften aber haben, ist völlig erstaunlich. Also ich komme vom Institut für Soziologie und habe mich im Jahre 1999, 2000 sehr gewundert, dass die Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich so sporadisch Wissen zu tun habe, sich gegen die Evaluierung und die absehbare Tendenz, betriebswirtschaftliche Wettbewerbsformen in der Universität zu etablieren, gar nicht gewährt haben, sondern dass eher doch als große Chance gesehen haben. Und man fragt sich dann, wie sich sowas durchsetzt, weil Evaluation ist für Sozialwissenschaftler aus doppeltem Grunde also eigentlich eine skandalöse Geschichte, weil eine Evaluation immer bedeutet, betriebswirtschaftliche Kategorien anzulegen an eine Universität. Und wenn man sagt, sie wird an ein Institut für Soziologie angelegt, das seine eigenen Forschungsmethoden entwickelt hat, fragt man sich eigentlich, warum die Soziologen sich nicht selber erforschen mit ihren eigenen Forschungsmethoden, sondern mit einmal auf die Betriebsweise zurückgreifen. Das ist schon eine merkwürdige Angelegenheit. Das Zweite ist, dass Evaluation schon vom Wort her auf die Theorie des Wertes zurückgreifen, nicht? Und da haben wir ja nun eine Jahrhunderte-Tradition, nicht nur in Deutschland bei Karl Marx, sondern in England, in der Politik, Ökonomie, Adam Smith und so weiter. Und da sollte man eigentlich wissen, was Wert ist. Aber das ist als relativ gute Chance erkannt worden und von studentischer Seite im Übrigen auch, weil Studenten gesagt haben, zum ersten Mal dürfen wir mitentscheiden. Und man hat gleich gemerkt, also bei welchem Mist das dann passiert ist. Also dass die Evaluation ihre eigene Logik hat und durch diese Evaluation dann bestimmte Dinge aus dem Kanon der Wissenschaften herausgelöst werden, zum Beispiel die Wissenschaft von der Gesellschaft, die man beim Neoliberalismus deshalb nicht braucht, weil der Neoliberalismus sagt, die Gesellschaft können wir eh nicht erkennen. Was sollen wir mit solchen Wissenschaften? Das ist Humbug. Also braucht man sie nicht. Nun hat es ja, ich bleibe mal etwas bei den Sozialwissenschaftlern, dann die Donani-Kommission gegeben, die Anfang in den ersten Jahren nach 2000 dann ihren Bericht abgegeben hat über die Hochschulreform. Und die Donani-Kommission hat dann, ich suche hier krampfhaft ein Zitat, hat dann unter anderem vorgeschlagen, im Sinne dieses Neoliberalismus, also die Sozialwissenschaften entweder zum Nebenfach zu machen, das vielleicht nicht ganz so unvernünftig wäre, aber am besten von der Universität ganz zu verweisen. Man bräuchte höchstens noch Lehrer im Sinne von Schullehrern und Naturwissenschaftler und Ingenieure, aber sowas wie Soziologen nicht. Und dann haben sich damals die Soziologen, der Fachbereich Sozialwissenschaften, in einer öffentlichen Erklärung dagegen gewendet, die ich Ihnen mal vorlese. Die öffentliche Erklärung lautete so: 2003, Kritik an dem Vorschlag der Donani-Kommission, Sozialwissenschaften also langfristig zu eliminieren. Der Fachbereich Sozialwissenschaften, hat man öffentlich verkündet, hält es für unvertretbar, eine auf die Metropolregion Hamburg bezogene ökonomische Bedarfslogik zum alleinigen Maßstab der zukunftsfähigen Entwicklung der Sozialwissenschaften zu machen. Gerade das Konzept der wachsenden Stadt bedarf der sozial- und kulturwissenschaftlichen Begleitung durch entsprechend qualifizierte Absolventen und Wissenschaftler. Also bis zu dem Punkt sollte man denken, die Soziologen bilden da qualifizierte Wissenschaftler aus. In Hamburg gab es immer in der Soziologie einen Bereich Stadtsoziologie. Der war berüchtigt deshalb, weil er nach 1933 der Gestapo Stadtkarten geliefert hat, auf denen genau aufgelistet war, wo die Kommunisten und Gewerkschafter und so zu finden waren. Und das hat man mit Methoden gemacht, die man in den USA gelernt hat und die dort einen ganz anderen Hintergrund hatten, nämlich einen wohlfahrtsstaatlichen, aber solche Methoden lassen sich auch anders verwenden. So, und es gab diesen Schwerpunkt statt Soziologie immer, aber als man das geschrieben hat, die Suggestion ist ja, es gibt das, hat man das gerade abgeschafft. Dann hat man hier noch als zweite Begründung gefunden, warum es die Soziologie in Hamburg geben sollte, dass man jetzt eine Gründung eines Exzellenzzentrums für Globalisierung und Governance hätte und dass es dort Berufung gäbe, dem der Senator dann aber seine Zustimmung erstmal verweigert hat. Also der Witz daran ist, oder die gewisse Komik, dass das Institut der Soziologie und der Fachbereich Sozialwissenschaften gesagt hat, es sollte Soziologie geben, als Stadtsoziologie, die gab es nicht, und als Globalisierungszentrum, das gab es noch nicht. Und das, was es aber gab, dafür hat man überhaupt keine Legitimation gefunden und wusste offensichtlich nicht, wozu das eigentlich gut ist, was man da so macht. Das ist schon irgendwie ganz interessant, wenn Professoren, die dort lehren, gar nicht mal sagen können, wozu es eigentlich gut ist und dies nicht mal in den Medien sagen können und nur sagen können, das, was wir hatten, war gut, das, was wir kriegen, final hoffentlich, wird auch gut werden, aber was wir machen, man wusste es offensichtlich nicht. Und als dann 191 Hamburger Professoren gegen die Einführung dann der Hochschulreform, des Hamburger Hochschulreformgesetzes, protestiert haben, ist es öffentlich im Hamburger Abendblatt, das ist ja schon viel für Professoren, da war jedenfalls ein Professor für Soziologie nicht dabei, typischerweise kann sich auch vorstellen, warum. Also wenn es ein Exzellenzzentrum gibt, dann heißt es schon, Exzellenz ist immer Sieg im Wettbewerb, keine Niederlage. Es ist immer die Fantasie von Elite, von Exzellenz. Seit es den Wettbewerb gibt, hat man entdeckt, die Chancen, die mangelnde Chancengleichheit nicht der Unterprivilegierten, sondern der allzu Privilegierten, die Unterforderung der Hochbegabten und hat dies eben in den Mittelpunkt gestellt. Also, ich würde dann nochmal zwei Themenkomplexe nehmen, und zwar das Außenverhältnis dieser neuen neoliberalen Universität und einmal die Binnenstruktur, soweit ich es kenne. Aber ich glaube, es ist verallgemeinerbar. Also das Außenverhältnis dieser Universitäten in einer neoliberalen Wettbewerbsökonomie, in einer Marktökonomie, ist das Entscheidende. Man produziert nicht gewissermaßen wie die alte Subsistenzökonomie für den Eigenverbrauch, für sich selber, sondern man produziert eine Ware, einen Tauschwert, den man verkaufen kann. Deshalb gehört zu dieser neoliberalen Universität ganz entscheidend auch zum Curriculum, dass man das, was man weiß, das mag nicht viel sein, aber gut präsentieren kann. Also in den Worten des Nobelpreisträgers Hayek, der also der Vordenker des Neoliberalismus war bis zu seinem Tode 92 und eigentlich der Klassiker, so wie Adam Smith der Klassiker ist für die liberale Politikökonomie. Mit Hayek gesprochen, in seinem Hauptwerk über die Verfassung der Freiheit hat er mal formuliert, dass die Entlohnung, die ein Mensch erhält, sich nicht so sehr nach seinen Kenntnissen und Fähigkeiten richtet, über die er verfügt oder auch nicht verfügt, sondern nach seiner Unternehmerbegabung, dass jeder ein Unternehmer in eigener Sache sein müsse, 1960, lange vor der Ich-AG, geschrieben. Und dass es darauf ankäme, jemanden zu finden, der die beste Verwendung für die eigenen Fähigkeiten entdeckt und den möglichen Gewinn, den jemand anders aus den eigenen Fähigkeiten zieht. Das, was ich weiß, muss ich präsentieren können auf einem Markt des Wissens. Ich muss es lernen zu verkaufen. Und deshalb gehört das Präsentieren, deshalb sagt man ja auch nicht mehr, wir machen Referate, sondern wir machen Präsentationen. Das habe ich eigentlich ursprünglich mal kennengelernt als einen Sprachgebrauch, außer dass er aus dem angelsächsischen Raum kommt, ein Sprachgebrauch, den man eher in der Werbewirtschaft ursprünglich hatte, also eher in die Universität gekommen ist. Also wir lernen zu präsentieren. Und unter den ganzen Präsentationen verkümmert eigentlich das, was man präsentiert. Vielleicht eine kleine autobiografische Anmerkung: zu den wenigen Aversionen gehörte das Präsentieren von Architekturentwürfen. Als ich hier studiert habe, musste man das noch also per Hand aufschreiben. Ich weiß gar nicht, wie das technisch funktionierte. Also es gab irgendwie eine Vorlage dazu. So, und musste also mühevoll Wort an Wort und Buchstabe an Buchstabe rein. Es sah wunderbar aus, aber wenn man genau geguckt hat, was da stand, war es ziemlicher Unsinn, fand ich immer. Aber es sah toll aus und es hat geblendet. Und so ähnlich kommt mir das heute an der Universität vor. Wenn Studierende vorne sitzen und machen eine Präsentation. Sieht ganz toll aus, bisweilen. Man merkt dann auch, wenn das überpowert wird und da steht zu viel. Aber der Inhalt geht langsam verloren, aber es ist toll, scheinbar. Und wenn man es aber allzu oft macht, dann wird es schade, weil man dann schon merkt, dass der Inhalt nicht da ist. Also diese Art von Präsentation ist außerordentlich wichtig. Dann ist außerordentlich wichtig bei der Außenpräsentation dieser Universität, ich nehme mal das Wort dann bewusst, was nach draußen passiert und nicht drinnen. Mit anderen Worten, eine Universität ist im Ranking und in der Evaluation umso besser, je besser sie in der Außenrepräsentation ist. Und ein Kollege aus München, den ich persönlich gar nicht kenne, ein Professor für Philosophie bei der Ludwig-Maximilians-Universität, die dann also zu einer Exzellenz-Universität gekürt worden ist, der hat das auf die schöne Formel gebracht, je exzellenter, desto schlechter die Lehre. Weil das, was nach draußen passiert, das Entscheidende ist, aber die Lehre ist es eben nicht. Man entkoppelt die Forschung, das Wissen, also das, was man nach draußen verkauft, aber die Lehre eben nicht. Damit das also nicht nur auf diese vielleicht etwas dubiose Quelle zurückgeht, lese ich Ihnen mal vor, was ich in meinem Postkasten an der Uni gefunden habe im Jahre 2006, als wieder eine Evaluation gemacht werden sollte. Zunächst mal durch den Wissenschaftsrat, also diese Bund-Länder-Kommission, und etwas später durch das Zentrum für Hochschulentwicklung. Ich lese Ihnen mal vor, dass der scheinbar viel seriösere Wissenschaftsrat für Fragen gestellt hat an die werten Kollegen Professoren, um zu einer Evaluation zu kommen. Für Soziologie müssen Sie immer im Kopf haben. Erstens, sind Ihnen bedeutende Forschungspreise und oder wissenschaftliche Auszeichnungen verliehen worden? Name, Titel des Preises, Jahr der Verleihung, Institution. Zweitens, hatten oder haben Sie berufene gewählte Ämter in anderen wissenschaftlichen Institutionen oder Gremien inne, die mit hoher wissenschaftlicher Reputation verbunden sind? Amt, Funktion, Organisation, Zeitraum. Drittens, sind außer in Publikationen, die gesondert erhoben werden, Produkte veröffentlicht worden, die auf Ihren Forschungsergebnissen beruhen? Also ich weiß nicht, was man aus Soziologie kann man halt keine Seife machen, oder ich weiß nicht, was Sie sich sonst vorgestellt haben. Also welche Produkte, Titel, Name des Produkts, ja, Distributionsform, Nutzerkreis, Kurzbeschreibung des Produkts. Viertens, haben Sie durch Dienstleistungen und Auftragsforschungsprojekte oder durch Gutachten zur Anwendung soziologischer Produkte beigetragen? Ja, das Projekt beginnt, Auftraggeber, Titel, Laufzeit in Monaten, gegebenenfalls Beschreibung. Hatten oder haben Sie Ämter außerhalb der Wissenschaft inne, die für den Transfer aus der Wissenschaft in die Praxis relevant sein können? Das mit der Praxis ist natürlich wirklich, also Grenzschein, Blasphemie, also so diesen klassischen griechischen Begriff der Praxis, also für ökonomische Verwertbarkeit zu nehmen. Das ist eigentlich mal, dass jemand moralisch vernünftig handelt, was man wahrscheinlich nicht so unterstellen kann. Ja. Sechstens haben Sie in Zeitungen oder anderen Medien Beiträge veröffentlicht, die der Wissensverbreitung in der Öffentlichkeit dienen und so weiter, wird wieder gefragt, wo und wann. Wurden seit 2001 Unternehmen gegründet, die auf Ihren Forschungsergebnissen beruhen oder mit denen Sie verbunden sind? Achtens, jetzt kommt die Lehre, aber nicht die universitäre. Achtens, haben Sie Weiterbildungskurse für externe Teilnehmer durchgeführt, in denen forschungsbasiertes Wissen der Soziologie vermittelt und Erzeugniszertifikat, jedoch kein akademischer Abschluss vergeben wurde. Ja, Artikel und so weiter, Adressatenkreis. Haben Sie Maßnahmen für ein breiteres Publikum zur Verbreitung von forschungsbasiertem soziologischem Wissen durchgeführt oder durch besondere Publikationen zur Wissensvermittlung und Verbreitung beigetragen? Also alles nicht im Bereich der Universität, was jemand lehrt, wie er es macht, ob er didaktisch als Lehrer qualifiziert ist, wie überhaupt die Lehre ist, was ist das Curriculum, spielt alles keine Rolle. Was ist es nach außen? Wahrheit spielt auch keine Rolle, der Tauschwert spielt eine Rolle. Also eigene wissenschaftliche Regeln, nach denen geforscht wird, dass man sagt, also wir haben in der Wissenschaft die und die Forschungsfragen, die und die Entwicklung, die haben ihre Eigenlogik, spielt auch keine Rolle. Der Wirtschaftsmarkt, der Bedarf ist es in diesem Fall. Und dann gilt hier nach dieser Logik, dass das Produkt besonders teuer ist, was besonders selten ist, knapp ist, und das heißt dann Exzellenz. Dann gab es den Fragebogen des Zentrums für Hochschulentwicklung. Der hat etwas seriöser gefragt, aber die Lehre kam dort auch mit keiner einzigen Frage vor. Also der Professor ist, wenn man es so will, ein Wissensmanager auf dem Wissensmarkt zur Wissensverbreitung, zur Aneignung von Reputation. Er muss in den Medien präsent sein, auf internationalen Konferenzen. Und für das Institut für Soziologie muss ich sagen, seit der Zeit, das macht für die Studenten kein Nachteil sein, für die betroffenen Lehrenden auch nicht. Aber immerhin war es nicht mehr vorgeschrieben, dass derjenige, der am Institut lehrt, einen Doktortitel haben muss, sondern seitdem kann man es auch als Doktorand machen und als wissenschaftlicher Mitarbeiter, was natürlich symbolhaft bedeutet, dass die Lehre dann nicht die Bedeutung mehr hat, sondern dass es nur noch darum geht, Wissen zu produzieren für einen ökonomischen Markt. Was die Binnenstruktur der Universität als außengerichtete Universität betrifft, ist es dann logisch, dass gesagt wird, diese Universitäten, das haben dann die vorhin erwähnten 191 Profs, die mal dann einen Protestbrief öffentlicher Art unterzeichnet haben, kritisiert, dass dann diese Organisation der Universität gleichgesetzt wurde mit einem Wirtschaftsbetrieb, und man hat dann zu Recht gesagt, die Hamburger Universität, andere Universitäten auch, werden organisiert wie eine Aktiengesellschaft. Man hat einen Aufsichtsrat, das ist der Hochschulrat, man hat einen Vorstand, das ist Präsident, Vizepräsident, zwei, der Kanzler, der für Recht und Finanzen zuständig ist und so weiter. Und dieser Hochschulrat wird dann gebildet von weitgehend Externen, das ist immer ganz wichtig, wegen der externen Ausrichtung ist es natürlich auch klar, dass man extern evaluiert und Leute von draußen holt. Und vier dieser Mitglieder des Hochschulrates werden vom Hamburger Senat bestimmt. Und die ersten kamen vom Bund, vom Arbeitgeberverband. Dann kam eine Vertreterin vom NDR, jemand von der HASPA und von Unilever. Das waren also die vier Vertreter des Senats. ausgewiesene Experten im Bildungsbereich. Dann durfte die Universität sich auch 4 ausgewiesene Experten, die nicht der Universität angehören, wählen. Und dann haben die 8 dann noch einen 9. bestimmt. Und die Dekane der Fachbereiche kommen seitdem auch von außen. Und man lernt sie dann kennen, ich jedenfalls, da das also mir ein Brief geschrieben wird und ich um engagierte Mitarbeit gebeten werde und vielleicht auch meine engagierte Mitarbeit bei den Reformen. Ich weiß nicht, warum die bestehen soll, aber dass mir dafür gedankt wird bisweilen und so ähnlich ist das dann. Also das sind ganz merkwürdige Kommunikationsformen. Diese Organisationsform und was man immer bedenken muss, gerade auch mit Blick auf die Humboldt-Universität, wo man sich ja doch daran orientieren kann in manchen Fällen, dass egal worum es inhaltlich geht, die Organisationsform immer das, was inhaltlich möglich ist, präjudiziert und sich nicht gleichgültig verhält zu dem, was gemacht wird. Wenn man eine Universität als Betrieb organisiert, muss man sich nicht wundern, wenn nur betriebswirtschaftlich verwertbares Wissen herauskommt und Wahrheit nicht das Kriterium ist, sondern das, was man klassisch den Tauschwert nennt. Was dann den Inhalt betrifft, noch ist interessant, dass innerhalb des Präsidiums der Universität die beiden Vizepräsidenten schön geteilt sind. Der eine für Forschung, der andere für Lehre. Deutlich kann man nicht sagen, dass das Humboldtsche Modell der Einheit von Lehre und Forschung auseinanderdividiert wird. Und der Hochschulrat hat dann über die Evaluation der Fakultäten zu entscheiden und entsprechende Evaluation über die Mittelverteilung. Also die Evaluationen sind nicht einfach dafür da, dass man weiß, ob man ein guter Lehrer war oder nicht, sondern je nachdem, wie evaluiert wird, werden dann auch intern die Mittel verteilt, sodass wer in dem internen Wettbewerb erfolgreich war, mehr Geld kriegt und die anderen, die nicht so erfolgreich sind, nicht so viel Geld bekommen. Und dann ist das mit der Evaluation so eine Sache. Also der Kollege Psychoanalytiker hat das hier wahrscheinlich von einer ganz anderen Seite aufgenommen. Also eine Evaluation unterstellt erstmal, dass man etwas evaluieren, das heißt messen kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass am Fachbereich Informatik Leistungen erbracht werden, die man wegen des Inhaltes auch messen kann. Das mag sein, das kann ich nicht beurteilen. Vielleicht ist es bei den Mathematikern so, das mag sein. Bei den Geisteswissenschaftlern entzieht sich das der Messung. Also was politische Bildung ist, was Aufklärung ist, kann man schon deshalb nicht messen, weil es keinen Maßstab gibt, weil sonst jemand mit dem Kopf im Verein freier Menschen sein müsse und es doch nicht sein kann. Deshalb ist zweitens die Problematik der Evaluation in Geisteswissenschaften die, dass man doch einen Maßstab setzen muss. Das heißt, man muss, ich bleibe mal bei meinem Fach, aber das kann man für andere Fächer auch haben, man muss sagen können, was Soziologie ist. Das heißt, man muss einem Studenten, der vom Abitur kommt und zur Universität kommt und sagt, ich möchte gerne Soziologie studieren, erzählen Sie mir doch mal, was mich da erwartet. Dann muss ein Professor sagen können, Professor A sagt, Soziologie ist das und der Professor B sagt dasselbe und der Professor C sagt auch dasselbe. Und sie sagen alle dasselbe, sie haben also eine Übereinkunft. Ist das bei Soziologie nicht möglich? Ich weiß nicht, ob das in Mathematik geht, in Soziologie geht schon deshalb nicht, weil die Schwierigkeit die ist, dass die Soziologen die Gesellschaft, die sie erforschen, sie selbst sind. Und deshalb die Widersprüche in dieser Gesellschaft, die vorhanden sind, sich bei den Wissenschaftlern und in der Wissenschaft auch selbst finden. Und es schon allein deshalb kein Konformismus geben kann bezüglich dessen, was Gesellschaft ist und was Soziologie ist und so weiter. Noch anders gesagt, also seit dem alten Sokrates ist das Medium der Sozialphilosophie, später der Gesellschaftstheorie und noch später der Geisteswissenschaften immer die Kritik, der Diskurs, der wechselseitige Dialog, aber nicht, dass irgendjemand sagt, das ist es, weil man ganz einfach sich fragen kann, wann gibt es Soziologie und warum? Also wir leben alle in einer Gesellschaft, wir überlegen uns bisweilen auch, was wir tun. Und im Grunde überlegt man sich, warum muss es noch eine Wissenschaft geben, die uns erklärt, was wir da tun. Und die einzig mögliche Antwort ist die, dass wir wohl im Privatbereich das eine oder andere wissen, aber im sozialen Zusammenhang dies auf nicht bewusste Weise tun. Also sie wissen nicht, was sie tun, das Biblische. Und das trifft auch für den sozialwissenschaftlichen Zusammenhang zu. Anders gesagt, diese Evaluation unterstellen, dass man wüsste, was eine Gesellschaft ist, und das kann man gewissermaßen per Definition erst wissen, wenn die Gesellschaft es selbst weiß, das heißt, wenn man unter Verhältnissen leben würde, in denen jeder Mensch seiner selbst bewusst wäre und in dem alle ihrer selbst bewusst wären. Also diese Utopie eines vernünftigen Zustands, in dem sind wir nun nicht und davon weit entfernt, und der Neoliberalismus sagt sogar, das sei Hirngespinst. Und deshalb kann es diese Anpassung auch nicht geben. Aber der Neoliberalismus fordert genau diese Anpassung. Die feste Formulierung ist, die Freiheit im Neoliberalismus nach Herrn Hayek besteht in einem freiwilligen Konformismus, was immer das sein mag. Also eigentlich eine widerspruchsvolle Kategorie. Und in diesem Sinne, in diesem konformistischen Sinne, müsste gesagt werden, was Soziologie ist, und es müsste gelehrt werden können, unabhängig von der Person und vor allen Dingen auch unabhängig von denjenigen, die dort als Studenten auftreten. Also es ist eine Abstraktion auf beiden Seiten und man unterstellt jetzt, man wüsste es, und unabhängig davon, wer es lehrt und wem es gelehrt wird, würde feststehen, was es sei. Das heißt, man müsste einen Fächerkanon haben für alle Zeiten und unabhängig von Personen und Kulturen. Das zweite Problem ist bei der Evaluation mit der Werttheorie der klassischen, dass das, was evaluiert wird, nicht, was ich vorhin gesagt habe, nach den Kriterien einer soziologischen, empirischen Forschung, da gibt es haufenweise Forschungsmethoden, sehr unterschiedliche, bestimmt wird, sondern nach betriebswirtschaftlichen Kriterien. Und deshalb gehört zu diesen Kriterien ganz wesentlich dazu bei Evaluierung die Frage, wie viele Drittmittel haben Sie denn eingeworben? Das ist außerordentlich wichtig. Nicht wie viel Wahrheit haben Sie erforscht, ist durch Sie die Gesellschaft irgendwie dem ewigen Frieden näher gekommen oder der Überwindung des Hungers. Und man soll Soziologe werden, nicht weil man sich für sozialwissenschaftliche Themen interessiert und für gesellschaftliche Skandale, sondern weil man Karriere machen will, Reputation erreichen will, Drittmittel erreichen will und ähnliches. Deshalb hat am Hamburger Institut für Soziologie, als es das Exzellenzzentrum gegeben hat für Globalisierung, also für den Irrationalismus auf Weltebene, gewissermaßen ein Institut, was per se dem Neoliberalismus verpflichtet ist, aus diesem Zentrum, Exzellenzzentrum für Globalisierung heraus ist ein Arbeitskreis gegeben, der sich allen Ernstes genannt hat, Arbeitskreis für Qualitätssicherung und Außendarstellung. Das ist konsequent. Aber das ist das Ende der Soziologie. Jedenfalls das Ende für Soziologieprofessoren, die noch sich mit Soziologie beschäftigt haben, weil sie empört gewesen sind über gesellschaftliche Verhältnisse und versuchen wollten zu erklären, warum die Welt so verrückt ist. Also mit Karl Marx das Unglück der Welt zu erklären und nicht das Glück zu propagieren. Deshalb hat dann dieser Arbeitskreis für Qualitätssicherung und Außendarstellung alle Kolleginnen und Kollegen, jetzt muss ich mal etwas vorsichtig sagen wegen des Mitschnitts, alle Kolleginnen und Kollegen aufgefordert, darzulegen, was sie denn so geleistet haben. Und es hat dann einen Forschungsbericht gegeben, der außerordentlich interessant ist, weil das Exzellenzzentrum darin die schöne Frage beantwortet hat, warum es exzellent sei. Das heißt, die Personen, die sich für exzellent erklärt haben, warum sind sie es? Nun könnte man als normal denkender Mensch, der nicht exzellent ist, sagen, also jemand, der wirklich exzellent ist, der hat so viel Understatement, dass er es nicht sagt. Also wer so marktschreierisch sagt, er sei exzellent, kann es unmöglich sein. Das ist schon mal ein Problem. In diesem Forschungsbericht werden jedenfalls aufgelistet, was die Professorinnen und Professoren so gemacht haben. Wohlgemerkt alles nicht in der Lehre, sondern in der Außendarstellung, Drittmittel. Wie viel haben sie veröffentlicht? Also die Studenten kommen immer noch nicht vor. Deshalb ist das ganz wichtig, was gesagt wird, je exzellenter, desto schlechter die Lehre. Aber es wird in diesem Forschungsbericht insbesondere von den Exzellenten gesagt, dass sie die Studenten exzellent betreuen. Nun kann man dort nachlesen, ich habe mir mal geguckt, was so gemacht wurde unter Kolleginnen und Kollegen und das ist ganz beachtlich. Also ich habe über den Fleiß gestaunt, der eigentlich einen Arbeitstag erfordert, der mindestens 96 Stunden hat, sodass man das machen kann. Also da ist zum Beispiel berichtet worden, es geht immer um eine Person. Was hat eine Person, was sagt sie, was hat sie geleistet? Gutachtertätigkeit für 21 Institutionen und Zeitschriften. Oder Forschungsprojekte gleich 8, also ich bin froh, wenn ich 2 schaffe, also gleich 8, worüber ist nicht so wichtig, 1,3 Millionen Euro. Das ist wichtig. Also wie will ein Professor, eine Professorin 8 Forschungsprojekte betreuen? Allen Ernstes, das kann nie im Leben klappen. Das muss irgendjemand anders machen. Vorträge, da scheinen einige also durch halb Europa zu touren und Vorträge überall zu halten. Und wenn sie Seminare machen sollen, also möchte ich nicht wissen, wie das aussieht. Also ob sie da auch anwesend sind, dann wenn sie die Verpflichtung haben, weil wenn man Professor ist, hat man ja doch, denke ich jedenfalls, eine gewisse Lehrverpflichtung und so weiter. Wenn wenn also geguckt wird, was wird geschrieben, dann geht es also nicht um die sogenannten Monographien, sondern eher um Aufsätze, aber möglichst viele. Das ist ganz wichtig, die Außendarstellung. Das kann eine Seite sein. Also wenn man eine internationale Konferenz macht und sagt, guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße alle zu unserer hochinteressanten Konferenz über die neoliberale Hochschulreform. Wir werden also folgendes Thema machen, dann ist das eine Seite, die kann man publizieren und kann sie in die Publikationsliste aufnehmen. Also man kann das auch ausführen und auf drei Seiten machen. Man kann das auch verschieden nennen. Also das ist viel wichtiger. Und der Forschungsbericht unter der Leitung des Exzellenzzentrums ist am Ende ganz froh und zieht das Resümee mit folgendem Satz: Das Institut ist nun deutlich drittmittelstärker als zum Zeitpunkt der letzten Evaluation, die ist nämlich schlecht ausgegangen, und ist jetzt drittmittelstärker, dann hätte man das Exzellenzzentrum. Und das Exzellenzzentrum sei exzellent, weil die Professoren des Exzellenzzentrums durch Exzellente von außen berufen worden seien, also durch externe Gutachter. Exzellenz beruft Exzellenz, also ein Normalsterblicher kann ja gar nicht erkennen, was ein Exzellenter ist, dazu muss man Exzellenten haben. Wobei man dann natürlich fragt, wo die Kette endet. Also da ich das eine oder andere Buch gelesen habe, habe ich das mal gesehen, dass man eine ähnliche Fantasie hatte in der französischen Soziologie, so um 1820. Da hat ein Frühsozialist, nämlich Claude-Henri de Saint-Simon, die Idee gehabt, eine Arbeitsgesellschaft, wo dann technische Wissenschaftler nach dem Vorbild Newtons die Gesellschaftsleitung übernehmen. Und da gab es einen Exzellenzrat. Den hat er Newton-Rat genannt. Und da habe ich immer gedacht, am Ende müssen die Exzellenten durch so einen Newton-Rat berufen werden, der dann Gott auf Erden vertritt. Wer soll es sonst sein? Am Ende kann, also ist wahrscheinlich Gott der Exzellenteste. Jedenfalls Sokrates hat gesagt, er sei der allein Weise. Irgendwer muss es ja am Ende sein. Wobei mir aufgefallen ist, fällt ihm vielleicht auch auf, dass dieses Wort alleine, mich hat das immer erinnert an so österreichische Filmklamotten, also aus der K&K-Zeit, also eure Exzellenz, habe ich immer gedacht, wie spricht man einen Exzellenzprofessor an? Also sagt man der Herr Professor, nennt man den mit Namen, oder sagt man eure Exzellenz, würden Sie mir gestatten, eine Frage hätte ich vielleicht noch. Und vielleicht ist der Exzellenzprofessor dann so gütig, diese Frage zu beantworten. Die Drittmittel, das sich selbst vermarkten. Die Forschung habe ich genannt, die hier im Mittelpunkt steht, und zwar nicht die Wahrheit und die forschungseigenen Methoden der einzelnen Wissenschaften, sondern eben über Wahrheit entscheidet am Ende nur noch die Vermarktung, die Nachfrage und die Lehre. Irgendwo bleibt sie ja. Und die Frage, wie? Es gibt eine schöne Formulierung eines brasilianischen Befreiungspädagogen, Herrn Paulo Freire, der mal um 1960, 70 das Konzept der Pädagogik der Befreiung, was auch nach Europa gekommen ist, aus Brasilien entwickelt hat und dies abgegrenzt hat gegenüber dem von ihm sogenannten Bankierskonzept der Erziehung. So könnte man das heute auch nennen. Wo gesagt hat, die Pädagogik der Befreiung bedeutet, dass Menschen sich über ihren gesellschaftlichen Zusammenhang aufklären, sodass das Wissen ihnen inwendig und nicht entfremdet auswendig wird. Musik. und sie sich deshalb zu Individuen gestalten, im Sinne der Bildhauerei von Sokrates. Und das Bankierskonzept der Erziehung würde nicht zielen auf Befreiung und Aufklärung, nicht auf soziale Veränderung. In Brasilien in den 60er, 70er Jahren gab es eine ganze Menge, heute auch sozialrevolutionäre Bewegungen, an die sich diese Befreiungspädagogik gerichtet hat, sondern dieses Konzept, also das Bankierskonzept, würde fragen, wie implantiert der Lehrer ein auswendiges Wissen in einen Kopf, sodass dieser es ausspuckt als Reizreaktionssystem. Das Wissen bleibt auswendig. Wenn man es plastisch macht, man geht in die Universität, lernt etwas, man kann es in den Prüfungen abrufen, aber man geht aus der Universität raus mit einem Diplom, aber als Person wird es einen nicht tangiert. Aber es hat einen doch tangiert. In der Form, dass man nicht mehr weiß, wer man ist. Also man unterwirft sich fremden Zwecken, ohne es zu merken. Und verwechselt Wissen mit dem, was man im Fernsehen jetzt dauernd sehen kann, mit Quiz. Also Prüfungen nach meinem Dafürhalten ähneln mehr und mehr einem solchen Quiz. Man fragt und erwartet eine Antwort. Bei Sokrates hieß es noch, Aufklärung heißt Fragen lernen, jetzt heißt es Antworten geben. Das ist das Erste. In diesem Sinne ist dieser Mensch, der dort produziert wird, ein außengesteuerter, auswendig lernender Mensch. Und wenn man es in eine klassische soziologische Untersuchung, sozialwissenschaftliche Untersuchung übersetzen würde, er ist angepasst in dem Sinne, dass ihm äußere Verhältnisse wie zu eigener Natur werden. Das hat man mal einen autoritären Charakter genannt, 1936, genau zu dieser Zeit. Das ist das, was die Wettbewerbsuniversität produziert, nicht den gebildeten, autonomen Menschen, jedenfalls der Tendenz und der Idee nach, sondern den Angepassten, der dies so wenig merkt, dass er glaubt, noch frei zu sein und außengesteuert ist und autoritärer Charakter im Sinne dessen ist, dass er Herrschaft verinnerlicht hat, so wie Freud es dann dargestellt hat. Das Zweite ist, dass die Lehre von der Forschung entkoppelt werden muss. Es gibt keine Aufklärungsprozesse, keine Seminare mehr im Sinne einer Aufklärung. Außer, dass die Zeiten der Aufklärung ohnehin vorbei sind, ist das aber auch nicht mal mehr als Idee vorhanden. Die Idee ist die, die ich vorhin genannt habe. Es gibt Lehrinhalte, darüber gibt es einen Konformismus und die können von jedem gelehrt werden und an jeden sich richten. Das ist gleich ein verbindliches Curriculum. Dann ist für diese Lehre wichtig, dass die Studierenden in diesem Sinne unter Effizienzkriterien der Lehre stehen. Das heißt, dass man von vornherein gesagt hat, das Ziel dieser neuen Universität soll sein, die Abbrecherquoten zu verringern. Dass sie sich in der Zwischenzeit erhöht haben, ist eigentlich logisch. Aber die Idee war mal, wir wollen keine Investitionen in Humankapital verschleudern, sondern wollen möglichst effizient investieren. Der Lernende soll also möglichst effizient lernen und auswendig lernen. Also als ich klein war, hat man das Pauken und Ochsen genannt. Oder im 19. Jahrhundert hätte man das so genannt. Also man soll möglichst viel mit großem Fleiß etwas lernen, was einen nicht tangiert. möglichst das Studienfach nicht wechseln und so weiter. Wenn man das Ganze übersetzt in das Bachelorstudium, wie man es jetzt in der Soziologie und in überhaupt allen Instituten an der Universität hat, dann ist der Skandal nicht der Bachelor an und für sich, sondern das, was man aus diesem System macht. Also, dass man in 3 Jahren sich nicht zur Persönlichkeit bilden kann, ist ohnehin klar. Bildungsprozesse dauern lang. Und deshalb ist auch für Geisteswissenschaften nach meinem Dafürhalten ein längeres Studium von 5 oder 7 Jahren ganz angemessen. Weil einem an der Gesellschaft nur das auffällt, was einem selbst fremd wird. Das lernt man vielleicht am besten, wenn man Gesellschaftswissenschaftler ist, wenn man nach Brasilien fährt und nach Deutschland zurückkommt und findet alles nicht mehr so selbstverständlich. Und das sind Lernprozesse, die dauern eben lange. Also einem fällt nur das auf, was einem selber fraglich ist, und das kann man nicht lernen. Das Zweite ist, dass dieses Effizienzstudium am Hamburger Soziologischen Institut und an der Universität überhaupt so geregelt ist, dass es außerordentlich schwer verständlich ist für Studienanfänger, sich in diesem System zurechtzufinden. Das, was man nur weiß, ist, dass man von der ersten bis zur letzten Minute evaluiert wird. Das heißt, man bekommt, wenn man an einem Seminar teilnimmt, man wird erstmal sehr geprüft. Also die Seminarankündigungen, die ich jetzt angegeben bekomme, enthalten zu den verschiedenen Themen immer eine Frage oder ich muss den Wochentag aussuchen und so weiter. Aber auch in der Kategorie der Prüfung habe ich eine Auswahl zwischen 6 oder 8 verschiedenen Prüfungsmöglichkeiten. Dann gibt es die Erstprüfung und die Zweitprüfung und dann muss ich angeben, also die Prüfungen sind jetzt außerordentlich wichtig. Vom ersten bis zum letzten Semester. Es gibt also für alles eine Note, außer interessanterweise für den Wahlbereich, den ich mir wähle. Der ist unbenotet, weil das ist ja nicht so wichtig, was ich will. Und dann gibt es außer der Note noch eine Punktzahl. Das heißt, die Note wird nach Punkten gewichtet. Und wofür gibt es Punkte? Wenn jemand in ein Seminar von mir kommt, kriegt er in der Regel 4 Punkte. Das heißt, pro Punkt wird kalkuliert, 30 Arbeitsstunden, 4 Punkte, es wird kalkuliert, jemand, der an einem Seminar in der Aufklärung teilnimmt, muss für dieses Seminar 120 Stunden aufwenden, kriegt 4 Punkte und wenn dann die 2 bekommt, dann wird das entsprechend evaluiert. Am Ende des Studiums hat er 180 Punkte und nach den 180 Punkten wird evaluiert die Note und das ergibt dann also nach einer vielleicht nicht so ganz schwierigen Rechnung die Endnote. Deshalb hat der Studienführer für das Bachelorstudium den Studienanfängern gleich mal mitgeteilt, wo sie sind. Also die Universität, die alte, ist tot, es lebe der Betrieb. Das steht da so, sie haben in ihrem Studium eine 40-Stunden-Woche und 6 Wochen Jahresurlaub. Das kann man ausrechnen, wenn man sagt, so und so viele Punkte brauchen sie, dann guckt man nach, 5.400 Arbeitsstunden innerhalb von 3 Jahren. Dann kann man ausrechnen, wie viel Freizeit man hat und dann bleibt da nicht so furchtbar viel. Also man ist mit der Auswendiglernerei ausreichend beschäftigt. Und in diesem Sinne ist man dann betriebswirtschaftlich effizient gebildet, ausgebildet und wie gesagt dann doch zu einer entfremdeten Person entwickelt. Das Interessante ist im Übrigen, was Ihnen vielleicht auch sonst auffällt, seit evaluiert wird, wird alles besser. Also der Studienführer für das Bachelorstudium in Soziologie verspricht, ich lese Ihnen das jetzt nicht vor, weil es Ihnen vielleicht gar nicht sagt, aber etwas, was man dann weiß, da wäre ich froh gewesen, wenn ich das nach 10 oder 20 Jahren gewusst hätte, und manches davon weiß ich immer noch nicht, oder jedenfalls nicht so ganz richtig gut, also nicht wirklich seriös. Also da werden Dinge versprochen, das ist fantastisch, wenn man das alles könnte. Das kann man jetzt alles in 3 Jahren. Und da das ja evaluiert ist, sind die deutschen Studenten, werden die immer besser. Das wird man also demnächst in den Medien mitbekommen. Sie werden wahrscheinlich immer besser auf einer sehr oberflächlichen Ebene. Die wird evaluiert. Und das Wichtige an der Evaluation, habe ich ja vorhin gesagt, ist nicht, was man weiß, sondern wie man es präsentieren kann. Zusammengefasst, Zurückkehr zur Einleitung. Diese neoliberale Universität trägt den Wettbewerb, der weltweit als Globalisierung bekannt ist, in jede Institution und auch in die Universität hinein. Jeder tritt gegen jeden an, jeder ist in jedem ein Feind. Der alte Thomas Hobbes 1651 im Leviathan hat das mal den Krieg aller gegen alle genannt. Und das Ganze ist dann eingegangen und der Neoliberalismus bedient sich da immer ausdrücklich als Sozialdarwinismus. Der Wettbewerb ist ein Kampf ums Dasein. Es gibt Überlebende, es gibt Unterlegene. Man passt sich an äußere Umstände. Von Freiheit ist dann nur noch wenig die Rede. Selbsterhaltung oder Untergang. Man macht Profit oder Konkurs. Das ist dann in diesem Sinne das, was herauskommt. Und wenn man dann diese Wettbewerbsideologie nimmt, ist sie in dem Sinne, wie ich es vorhin eingangs zitiert habe aus dem Gespräch zwischen Helmut Becker und Adorno, tatsächlich antihuman, weil sie ausdrücklich, nicht nur, weil man schon intuitiv merkt, dass wenn es um Sieg und Niederlage und soziale Ungleichheit, Sieger und Verlierer geht, unmöglich um etwas Humanes gehen kann, sondern weil dieser Neoliberalismus sich ausdrücklich vom klassischen Liberalismus darin unterscheidet, dass er sagt, Humanität, Menschenrechte, Vernunft und so weiter, alles Hirngespinste, Omnipotenzfantasien, wir wissen es heute besser, wir wissen nur ganz wenig und das Wenige, was wir wissen, zeigt sich auch erst im Nachhinein im Sieg oder Niederlage. Das heißt, das alte Kriterium der Wahrheit ist ad acta gelegt, der Markt entscheidet über das, was richtig oder falsch ist. Und die Freiheit des Individuums ist hier dann unter dem Gesichtspunkt der Anpassung auf der Strecke geblieben. Und das, was man mal so im Sozialismus Solidarität genannt hat oder im klassischen Bürgertum das Weltbürgertum, alle Menschen werden Brüder, das ist gewissermaßen das Gegenbild dessen, was der Neoliberalismus will. Also in diesem Sinne ist der Protest gegen neoliberale Formen an Universitäten, denke ich, immer ein Protest, der sich nur legitimieren kann in Rücksicht auf humane Werte, die man mal alteuropäisch genannt hat und die dann jetzt auf den Haufen der Geschichte geworfen werden sollen. Das ist es eigentlich, worum es nur gehen kann. Und alles andere, denke ich, sind verschiedene Phänomene dieses, wenn man so will, fürchterlichen Gesamtkunstwerks. Also vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
zwei Stunden Sachzwang FM sind mal wieder zu Ende gegangen. Heute ging es um die Konformistenschmiede Universität. Um sowas wie Streberzucht. Wie sich nämlich die Universitäten endgültig in Kathedralen des Positivismus verwandelt haben. In Streberzuchtanstalten. Wir haben einen Vortrag vom Referenten Gerhard Stapelfeld gehört. Er war bis zum Jahr 2009 Professor für Soziologie an der Universität Hamburg. Sein Vortrag hieß Aufbruch des konformistischen Geistes. Die neoliberale Universität. Es ging also um die Verwandlung der Universitäten in Wissensbetriebe zur Produktion ökonomisch verwertbaren Wissens und von Humankapital. Kein neues Phänomen. Neu ist aber die neoliberale Form dieses Verfalls der Bildungsutopie. Sie wurde nach 1990 eingeleitet im Kontext des europäischen Binnenmarktes und der Gründung der Welthandelsorganisation. Der Start wurde 1999 in Bologna gegeben. Durch die Universitätsreform soll sich Europa in den weltweit größten und dynamischsten wissensgestützten Markt verwandeln. Folgen dieses Reformprozesses sind vielfältig. Ökonomisch nicht verwertbares Wissen, das vor allem in den Geisteswissenschaften erarbeitet wird, wird nicht mehr gebraucht. Die Forschung wird nicht auf Wahrheit, sondern auf ökonomische Werte verpflichtet. Die Lehre spielt nur noch eine untergeordnete Rolle. Das Studium gilt nicht mehr der Bildung, sondern reproduzierbarem, verwertbarem Wissen. Überall herrscht der Wettbewerb. Zwischen den Universitäten, in den Universitäten. Jeder kalkuliert und evaluiert jeden und sich selbst. Es entsteht ein Wettlauf, um zur Elite gehören. Zur Exzellenz. Dies gelingt nur durch Anpassung an den Zeitgeist. Die neoliberale Universität zerstört die humanistisch-kritische Idee der Bildung und verwandelt Studierende in autoritäre Charaktere. Keine Schreckensvision, sondern Wirklichkeit. Und damit verabschiedet sich Sachzwang FM. Auf Wiederhören.